liebe Leute, weiter geht's.
Hello again.
Jan Lukas ist noch immer bei uns.
Schon wieder da.
Also nee, immer noch.
Das werdet ihr nicht feststellen können, denn es liegen ja zeitliche Abstände zwischen den Episoden. Worum geht's heute?
Spiel. Wir machen das mit der V-Kritik.
Materielle Kultur.
Spiel und materielle Kultur.
Da bist du doch Experte für.
Was könnt ihr euch darunter vorstellen?
Also
was Spiel ist, glaube ich, klar. Alles, was man so zu seiner Belustigung tut. Also so. Ne? Man kann ja auch spielerisch Gras rupfen oder also das kann man dann Kuhspielen nennen. ja, und materielle Kultur halt wahrscheinlich eher Luxusgüter.
Besitz, Konsum. Besitz,
genau. Und wir sind ja hier in Japan, also nicht wir jetzt persönlich, sondern thematisch. Und das ist ja hier die Perfektion des Konsums und der Unterhaltung. Obwohl sie eigentlich alle nur lernen und arbeiten und leiden.
Ja. Nee, ich sag das immer so als Scherz. Ja. Seit ich in Deutschland zurück bin, sage ich, mir kommt es hier vor wie ein DDR-Sozialismus. Ich gehe durch die Stadt und kauf irgendwie nichts.
Ja.
Das ist mir in Japan noch nie passiert.
Du wirst ja auch nicht angeschrien, dass du was kaufen sollst.
Ja.
Und du kriegst keine Taschentücher hier.
Ja. Ja, hier gibst du Geld für Taschentücher aus, das ist schon traurig.
In Japan kannst du die Taschentücher dafür nicht gebrauchen, weil du damit nichts machen kannst.
Du schneuzt einfach zu energisch, da bist du wieder mit deinem Rüssel zu deutsch.
Ja, ist jetzt so. Aber ja, Japaner dürfen ja nicht schneuzen. Die verwenden ihre Taschentücher, damit sie ja Kaugummi drin entwickeln
können. Ja.
Sehr gut.
Richtig, aber wir sind hier immer noch in der Kulturgeschichte. Zweiter Termin von Herrn Joghurt.
Joghurt, ja. Ich wollte Pudding sagen irgendwie.
Ja, Pudding ist auch lecker. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob er lecker ist, aber...
Das kann ich nicht beurteilen.
Wir sollten ihn schlachten.
Das möchte ich nicht unbedingt sagen. So schlecht war es ja nicht.
Aber vielleicht schmeckt er gut.
Vielleicht.
Ja, es ging hier... hast erstmal wieder die Form... Also, wir sind immer noch bei deinen Blogbeiträgen, weil wir die Folien nicht haben.
Nebensatz.
Richtig, ich habe es mittlerweile geschafft.
Ja, sehr gut.
Ich habe es mir weitestgehend ausgetrieben.
Weiter so.
Du hast hier als erstes wieder die Form, dann kommen wir wieder zum Inhalt, hoffe ich. Wir haben es jetzt vorab noch nicht gelesen, aber du hast erstmal geschrieben, dass sich etwas verbessert hat.
Ja, und zwar was? Ihr dürft mal verlesen.
Es war vorlesungstypischer, also weniger Fragen ans Publikum. Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass das Publikum größtenteils kein Interesse daran hat, mit ihm zu reden.
Richtig.
Ja.
Traurig.
Aber
wie gesagt, bin ich im Seminar finde ich es auch traurig. In der Vorlesung finde ich es legitim.
Es ist generell traurig, dass das Publikum nicht reden möchte.
Ja, es ist traurig, dass das Publikum sich einfach nur brieseln lassen will.
Ja, sie sollten dann auch selbstständig da sitzen. Ich habe eine Frage. Herr Lehrer.
So wie wir.
Ja.
Ich finde, ich möchte eine Metakritik zur generellen Vorlesungskritik einfügen.
Ja.
Es ist schon sehr schwierig, eine gute Frage zu stellen.
Richtig.
Und ich finde, es ist das Schwierigste, da zu sitzen und sich eine entsprechende Frage zu überlegen. Und meistens entsteht die Frage ja auch nur aus dem Zwang oder dem, ne, dem eingebildeten Zwang, man müsse eine kluge Frage stellen.
Aber du musst ja nicht zwingend eine kluge Frage stellen. Das Ding ist ja, dass ja schon ganz oft, also dass man ganz oft schon merkt, dass der Dozent zum Beispiel, wenn der Dozent selber eine Frage stellt, dass die Leute nicht darauf antworten können. Und wenn sie nicht darauf antworten können, ist die Frage, warum sie ihm dann nicht sagen, Entschuldigung, ich kenne mich da nicht aus, könnten Sie das noch etwas genauer erklären? Mhm. Du musst ja nur zugeben können, dass du es nicht weißt.
Ja.
Und den Dozenten darum bitten, es dir genauer zu erklären. Das ist ja schon eine legitime Frage. Und das würde ja schon genug Interaktion und Willen zeigen.
Das Schlimmste sind dann die Leute, die im Frageaufbau ihr ganzes Trivialwissen da reinpumpen, um anzugeben.
Ja.
Und denen es im Grunde auch gar nicht um die Antwort geht, sondern nur darum, ja, als Fragesteller im Mittelpunkt zu stehen. Das habe ich sehr oft erlebt. Das habe ich an Unis, aber auch in
Das machen auch schlechte Interviewer gerne so.
Ja, genau. Ja. Absolut.
Ich erinnere mich noch an das eine Interview bei der Nippon Connection, wo wir beide waren, wo die gute Frau, die Fragen gestellt hat, eigentlich viel länger geredet hat als Sakura Ando, die die Antworten geben sollte.
Genau. Und die Fragen stellen, wo man nur Ja und Nein antworten kann.
Das Problem ist, dass man oftmals irgendeine Verbindung zwischen Frage und vorherigen Text ziehen muss. Mhm. Und dafür ist es oftmals nötig, eben vorher schon mal ein bisschen Informationen zu geben, sodass die Frage Sinn ergibt.
Eigentlich ist ja aber auch Sinn der Sache, dass man sich die Unterlagen vorher anschaut, dann in die Vorlesung
geht. Ja, sicher.
Und dann auch nachbereitet, was ich zugegebenermaßen auch nicht getan habe. Aber was man ja eigentlich tun sollte als interessierter Student.
Das bezog sich jetzt nicht hier drauf, sondern auch auf Interviews und so weiter.
Natürlich. Gerade beim Interview musst du dich ja darauf vorbereiten, was da kommt.
Richtig.
Ja.
Aber wie gesagt, ich wollte es nur mal
anfangen. Ja.
Es
ist ja auch sein. Aber gut, wir haben immer noch die Seitenzahl auf dem Uniwappen.
Genau.
Ja, es gibt auch wieder eine Performance und ein Boom und ein Second Life und das kulturelle Up-to-Date-Sein.
Ja. Wir hatten noch ein paar mehr. Ich habe alle mitgeschrieben, wollte sie nicht alle veröffentlichen.
Ja.
Aber
die hast du jetzt auch nicht mehr dabei, ne? Also sind hoffentlich schon die Highlights.
Das waren die was? Die Hochlichter?
Ja, die Hochlichter.
Die ganz besonderen, ja.
Ja.
Es waren schon, ich habe meistens die...
Höhepunkt klingt immer nach Orgasmus. Das ist das Problem.
Das ist doch aber schön.
Nee.
Also ich mag Orgasmen.
Normalerweise. ich habe immer die angebracht, die am häufigsten fielen.
Ja.
Oder die am merkwürdigsten,
ja,
und lästigsten,
also, nervigsten, ich mein, waren. Kulturelles Up-to-Date-Sein ist schon ziemlich geil.
Alles ist relativ.
Ja. Aber gut, also so ein paar Macken, die er drin hatte beim letzten Mal, hat er natürlich auch immer noch nicht weg. Eine stilistische Anmerkung.
Mhm. Ja, meine Lieblingsanmerkung. Denn die Leute wissen immer noch nicht, was ein Halbgeviertstrich ist, was ein Bindestrich ist, beziehungsweise ein Viertelgeviertstrich und wann man welchen nutzt. Das sollten sie sich einfach mal durchlesen und dann weiß man das auch. Das ist wirklich nicht schwer. Ich möchte das jetzt nicht ausbreiten.
Ja.
Euch reichen 5 Minuten bei Wikipedia und ihr wisst es. Und ihr macht es nicht mehr falsch. Warum kann das keiner machen?
Es ist mir zu viel, 5 Minuten.
Ja, ja. Achso, hier ist auch noch die Sache mit dem Pfeil, der andeutet, dass das, was hinter dem Pfeil steht, aus dem davorstehenden resultiert.
Genau.
Ja.
Und aus dem heißen Zeiten nicht Heian, nicht Muromachi und nicht Edo. Nein, das sind Orte.
Ja.
Die Zeiten heißen Heian Jidai, Muromachi Jidai und Edo Jidai.
Ja.
Oder von mir aus auch Heian Zeit und so weiter.
Ja.
Aber nicht Heian.
Ja.
Kann man, wenn man so drüber spricht, sicher so sagen, aber bitte nicht in der Uni-Vorlesung.
Jo. Er wollte insbesondere Spiele vorstellen.
Wovon reden wir? Welche Epoche? Welche Zeit? Also
das
Brettspiele? Generell alles.
Ja, es ist Spiel und die materielle Kultur.
Ich finde das immer verwirrend, weil in der Kulturgeschichte, wo ich war, hat man es halt chronologisch abgearbeitet.
Bei uns auch, ja.
Und das ist jetzt ein bisschen weit gefasster
das
thematisch.
Das ist halt das Ding, dass wir hier verschiedene Dozenten haben.
Mhm.
Herr Ypsi hat ja quasi
den Anfang gemacht,
so einmal die Vormoderne durch. Dann hat der Herr Joghurt hier so ein paar Mal eingeworfen, Dinge, die sich auf entweder allgemein drauf beziehen oder ich glaube, das nächste, was kommen wird, ist konkret Nachkriegszeit.
Warum auch immer er das dann zu dem Zeitpunkt gemacht hat.
Ja, und dann haben wir nochmal die beiden Damen, die dann quasi die Moderne durchgegangen sind und dann aber auch eher themengebunden als chronologisch durch.
Genau.
Was alles ein bisschen verwirrend war, aber das wollten sie halt diesmal gern so haben.
Ja.
Genau,
aber bei Sache Spiele dachte ich mir häufiger, dass der Begriff Unterhaltung passender wäre.
Ja. Warum?
Werdet ihr noch sehen.
Gut.
Wird sich hoffentlich im Laufe des Durchgehens jetzt erschließen.
Ja, also es ist halt auch wirklich die Frage, wie man Spiel definieren
Richtig.
Möchte. Also ich denke, wenn man es vorher klärt, wie es definiert ist, dann kann man das ruhig so sehen, wie er es hier getan hat.
Mhm.
Gut. Von der materiellen Kultur war nicht viel zu hören, schreibst du.
Ja. Aber davon war eben auch keine Definition gegeben. Von Spiel gleich sollte er sich bemühen, eine zu geben, aber ich glaube, materielle Kultur definiert er nicht.
Mhm. Jo. Guter Aufbau.
Ja, zumindest eine Gliederung.
Ja.
Werdet ihr dann sehen, ob das der Fall war.
Ja, er hat erstmal geklärt, was Spiel überhaupt heißen soll und hat dann 4 Punkte chronologisch danach
wandeln wollen. Das ist alles die Gliederung, ne?
Ja. Altertum, privilegierte Spielkultur, Mittelalter, reflektierte Spielkultur, frühe Neuzeit, institutionalisierte Spielkultur und moderne, ungewisse Spielkultur, Fragezeichen.
Interessant.
Ja, und er ging dann chronologisch vor, wie du hier schreibst, und die angeführten Punkte...
Fand man nicht wieder.
Gut, dann können wir mal gucken, ob diese angeführten Punkte sich irgendwie doch vielleicht mit viel guten Willen wiederfinden lassen.
Ja, er fing dann erstmal an, das Prinzip des Homo Ludens zu beschreiben. Sagt euch das was?
Nein, aber da muss ich ja den Lodenjockel denken.
Den was?
Den Lodenjockel.
Was ist denn das?
Ludere ist doch Spielen, nicht im Lateinischen. Oder
ja.
Genau.
Ludere, glaube ich, oder?
Ludere, ja, ja.
Wobei es natürlich ein einfach gerolltes R sein müsste. Ein Zungenschlag.
Ludere.
Ludere. Luder. Aber du einmal angeschlagen.
Luderde.
Genau.
Luder, du, 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 du.
Luluko. Ja, Luluko ist super.
Ja, auf jeden Fall so den Homo, den Homo Ludens.
Bei dem ersten Wort muss ich ganz oft jetzt an einen blöden Hampelmann aus Dingens denken, ne? Aus, na, hier, dem mit Homosexuellen, der was dagegen hat, der war ich aus der Gegend.
Braunschweiger.
Ja, genau, der.
Ja.
Vor was du gefallen.
Im Himmelswillen.
Ja, ist witzig. Schrecklich, aber witzig. Genau, er beschrieb die Merkmale des Spiels.
Ja, nachher, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ausspricht. Heusinger, glaube ich. Ich glaube Niederländer.
Kein Chinese?
Ich glaube Niederländer.
Heusinger.
Ganz sicher bin ich nicht, schaut nach.
Basinger, der Bruder von Basinger.
Ich habe es extra gedingst.
Extra verlinkt.
Verlinkt.
Ich war erstmal verwirrt, was für eine komische Umschrift das wieder von einer
Band da müssten Niederländer sein.
Johann Huizinger oder so.
In Groningen geboren, ja. Niederländer. Ja,
Niederländer.
Genau.
Kulturhistoriker.
Genau, der hat sich nämlich damit beschäftigt, was jetzt Spiel ist und Unterhaltung und so weiter.
Ja.
Und so wollte Dingsterwurst, wie heißt er? Joghurt. Sich an ihm orientieren.
Ja.
Und hat Spiel die Merkmale außerhalb von Notwendigkeiten, Abgeschlossenheit, Regelhaftigkeit und Wiederholbarkeit zugeschrieben.
Finde ich erstmal plausibel. Also ein Spiel ist nicht notwendig, musst du nicht machen, kannst du sein lassen.
Stirbst aber ich glaube, gemeint ist, dass es nicht dem Broterwerb dient oder dem lebensnotwendigen.
Also es ist einfach, ja, klar. Genau. Es ist völlig egal, ob du es machst oder nicht. Wenn du es machst, hast du halt ein bisschen Spaß dran und wenn nicht, dann halt, es ist wurscht, überlebst du trotzdem. Es ist abgeschlossen, klar, du hast einen Anfang und ein Ende. Ne?
Was übrigens nicht unbedingt stimmt.
Wieso? Welches Spiel spielst du denn ewig?
DSA.
Das hat aber auch irgendwo einen Anfang und ein Ende.
Nicht zwangsläufig. Kannst du mal weiterspielen? Nee.
Kannst du mal weiterspielen, aber du
beschließt... Wo ist das Ende?
Ja, wenn du irgendwann aufhörst. Oder wenn du dein Abenteuer abgeschlossen hast.
Nee, kannst du einfach weitermachen.
Kannst du weitermachen, natürlich.
Es hat kein Ende. Deshalb finde ich das ein bisschen problematisch.
Ja, du kannst auch das klassische Fangspielen
richtig,
ewig fortsetzen.
Richtig.
Aber du bist immer noch mit Abgeschlossenheit. Du hast dein klar definiertes Spiel, was jetzt zum Spiel gehört. Und wenn du auch dein DSA spielst, du triffst dich.
Das ist in Ordnung.
Du hörst dann irgendwann wieder auf und dann spielst du irgendwann weiter. Natürlich kannst du das
ewig... Wenn du Abgeschlossenheit so definierst, ist es vollkommen legitim.
Natürlich.
Aber nicht mit dem Ende in dem Sinne, wie du es zuerst
machst. Ja, aber du hast ein Ende des Spielaktes.
Ja, genau. Das ist in Ordnung.
Ja. Also die Zeit, in der du spielst, ist klar definiert.
Die Definition nehme ich an, ja.
Ja. Ne, du kannst das immer wieder fortsetzen, du kannst es immer wieder aufgreifen. Auch wenn du Kuh spielst, dann kannst du auch ewig die Wiese grasen. Natürlich. Ne, aber du hast immer irgendwie...
Aber wenn du das so definierst, ist es in Ordnung.
Ja, du sagst, jetzt spiele ich und jetzt spielst du nicht mehr.
Genau, wenn du es am Anfang hattest, ist es ein bisschen...
Naja. Regelhaftigkeit, natürlich. Du hast irgendwie Regeln festgelegt. Wenn du Kuh spielst, heißt das, dass du mit der Hand die Hand vor dem Mund hältst, in den Boden quasi gehst und dann mit der Hand das Gras herausreißt, ein bisschen drauf rumgreifst und das dann fallen lässt, weil du es ja nicht essen willst.
Sehr gut. Ich spiele Kuh. Okay.
Ja, das hat ein Junge bei uns im Dorf damals mal gemacht.
Davon.
Ja, und Wiederholbarkeit, du kannst das natürlich immer wieder machen.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Also theoretisch.
Finde ich sehr gut. Ich glaube, das ist ja jetzt doch, fällt etwas aus der normalen Vorlesungsreihe raus, beziehungsweise es ist ein neuer Schwerpunkt, den dieser Dozent mitbringt. Mhm. Und um diesen Schwerpunkt bereichert er ja auch das, was wir thematisch behandeln können.
Ja.
Mhm. Und das ist auch eine ganz andere Literatur, die man da an der Spielkultur. Ist ja nochmal ein ganz neues Feld, mit dem ich mich so in der Uni noch nie beschäftigt habe. Das finde ich ganz
toll. Ja, er hat da halt seinen Schwerpunkt in der Richtung. Da kommen wir später zu.
Ja. Das nächste ist dagegen ein bisschen komisch.
Ja, erzähle.
Er liest es vor, du weißt es.
Ich weiß ja gerade gar nicht, wo du...
Hinter der Wiederholbarkeit direkt.
Hinter der Wiederholbarkeit. Ferner setzte er Spiel und Ordnung gleich, was er mit den Merkmalen vor allem... der Regelhaftigkeit zu belegen versuchte, was mir aber nur bedingt einleuchtend erschien.
Spiel ist gleich Ordnung, sagte er.
Ja. In dem Moment, wo du Regeln hast und Abgeschlossenheit und Wiederholbarkeit hast, hast du ja irgendeine Form von Ordnung.
Aber ist dann nicht, dienen dann nicht die physikalischen Gesetze einem Spiel?
Inwiefern?
Naja, Gravitation sorgt für die Ordnung, dass du immer hier unten hängst und so weiter. Gut,
klar.
Dann ist es ein Spiel, oder?
Nee.
Aber das heißt, wenn Spiel und Ordnung gleichgesetzt sind. Denn dann gleich bedeutet, dass auf beiden Seiten exakt das gleiche ist.
Ich würde das jetzt so interpretieren, dass ein Spiel immer Ordnung entspricht, aber nicht zwangsläufig Ordnung einem Spiel.
Das, damit könnte ich leben, aber ja. Das sagt es ja nicht.
Ich weiß halt nicht mehr, wie er es in der Vorlesung gesagt hat. Aber so
Spiel gleich vor Ordnung.
Hat er es so gesagt?
Ja. Das stand soweit ich weiß auf der Folie.
Okay, das
ganz weiß sicher ich, bin ich aber nicht mehr.
Das weiß ich.
Also aber so fand ich
Spiel, das absurd. Ja, also ein Spiel ist immer Ordnung. Du kannst kein ungeordnetes Spiel haben. Du musst irgendwie sagen, okay, wenn du das machst, hast du einen Punkt.
Ja.
Ja. Und insofern stimmt's auf jeden Fall.
Aber andersrum nicht.
Ja, genau. Ordnung ist nicht immer Spiel.
Richtig, das stimmt. Genau.
Bürokratie ist ja auch eine Form von Ordnung.
Das richtig, hat richtig, richtig. Spiel genau. Zu tun. Genau.
Für mich schon.
Dann hast du wieder einen komischen Fetisch
entwickelt. Ja. Ferner folgert daraus wieder was. Und zwar, dass Spiele kulturschaffend und stabilisierend seien.
Ja.
Hier merkwürdigerweise mit einem Halbgefehlstrich statt eines Viertelgefehlstriches, wie er sein soll. Diesmal das falsch rum, wa? Also die Richtung falsch rum.
Ja.
Und naja, das ist halt in dem Sinne merkwürdig, dass er vorher Spiel in Ordnung falsch also gleichgesetzt hatte, ne?
Ja. Aber
außerdem fragt man sich wirklich, sind Spiele kulturschaffend? Und was ist in dem Fall mit kulturschaffend gemeint?
Hier, wenn wir immer noch von Kultur davon ausgehen, dass Kultur etwas vom Menschen Erzeugtes ist, dann ist ein Spiel logischerweise auch Teil der Kultur.
Und ja, genau.
Wenn du ein neues Spiel spielst, erschaffst du damit quasi Kultur.
Mhm. Die Frage ist eben, ob kulturschaffend nicht in dem Sinne gemeint ist, dass Kultur im Gesamten geschaffen wird. Und das passt aber Spielen nicht. Denn die bilden natürlich einen Teil der Kultur, aber eben keine Kultur.
Na, kulturschaffend heißt ja nicht pauschal, dass das die komplette Kultur
ist. Nun ja schon, wenn du den Fußball anschaust, das bildet ja nicht nur das an sich abgeschlossene Spiel, sondern darüber hinaus in jedem gesellschaftlichen Bereich, nicht? Also und kulturschaffend, man könnte im selben Sinne auch sagen, Literatur schafft nur weitere Literatur hervor und ist eigentlich für den Rest der Kultur aber eigentlich nicht von Bedeutung. Aber es ist
alles kulturschaffend.
Ja.
Also jemand, der ein Buch schreibt, ist kulturschaffend. Jemand, der Musik macht, ist kulturschaffend. Und kulturstabilisierend natürlich auch insofern schon allein, dass du zum Beispiel bestimmte Praktiken aufrechterhältst, die zur Kultur beitragen. Und auch insofern, dass es tatsächlich auch der Kultur im Sinne von Gesellschaft diesmal auch ein bisschen Stabilität gibt. Insofern, dass du zum Beispiel wirklich Ereignisse hast, wie ein Fußballspiel.
Ich habe kulturschaffend anders definiert in meinem Kopf, aber okay. Ist kulturschaffend eben das Hervorbringen einer Kultur.
Und ja, Spielkultur wird ja durch das Spiel.
Es bringt halt einen Aspekt der Kultur hervor.
Mhm. Ja. Genau, also, aber das hatte ich eben nicht so
gesehen. Also wenn du zum Beispiel ein Brettspiel hast, dann ist das an sich zwar abgeschlossen, aber durch die Spieler entwickeln ja weitere Brettspiele und breiten das aus. Und
dadurch, und halt auch, dass das Spielen dieses Spieles erhält ja auch aufrecht, dass dieses Spiel gespielt wird und dadurch kommt das weiter in die Kultur.
Ging ich von was anderem aus.
Ja. Mhm. Aber gut, das wäre eine Frage, wie man es definiert. Aber
das hat man schon oft, ne?
Ja, klar. Das ist ja nicht schlimm, das kann man ja diskutieren. So.
Der letzte Punkt. Genau. Aber auch Kritik.
Ja.
Stand da so auf der Folie.
Ja.
Sieht natürlich komisch aus, so wie es da steht. Ne?
Ja.
Aber ausschließlich in Majuskeln geschrieben und da mit einem Doppelpunkt dahinter. Es hat sich mir erstmal nicht erschlossen, was damit gemeint ist, aber er meinte damit eigentlich wohl, dass die theoretischen Konzepte des Niederländers Heusinger auch Kritik hervorriefen.
Ja,
da dachte ich mir, ja, warum erwähnst du das? Wenn du davon ausgehen willst, musst du ja jetzt nicht anführen, dass es dazu Kritik gibt, insbesondere wenn du sie nicht ausführst.
Ich wollte gerade sagen, also wenn, dann muss man schon erklären, in welcher Form das kritisiert wurde, aber ich finde die erstmal relativ plausibel auf jeden Fall.
Ja.
Da kann man mitarbeiten, denke ich.
Also weiß ich auch nicht, was das sollte. Bisschen komisch.
So. Jetzt haben wir eine weitere Folie mit dem gleichen Namen, doch Spiel nicht mehr in Anführungszeichen.
Genau, warum auch immer. Ja. Das ist ähnlich wie das eine Problem, was wir schon mal hatten, ne, mit dem Makron und dem Zirkumflex in der gleichen Überschrift und so weiter.
Spiel als Raum von Gegensätzen. Hat er wohl öfter mal drauf verwiesen. Weniger ein Inhalt eines Spiels sei ferner kennzeichnet als eine besondere Form. Woraus er folgerte, dass das Spiel an sich im Fokus steht. Hä?
Wenn man ein Spiel spielt, dann ist das Spiel wichtig.
Ja.
Nicht der Inhalt des Spiels, sondern wie man das Spiel spielt.
Ach so, ja.
Das heißt, es ist irrelevant, wie viele Bauern jetzt in der Schachpartie geschlagen werden, sondern relevant ist, dass es Schach ist und dass es nach Schachregeln abläuft.
Ja. Gut, klar, das klingt logisch.
Genau. Dementsprechend ist das Spiel als formaler Rahmen im Fokus.
Ja.
Und nicht der Inhalt des Spiels.
Ja. Ja, gut, kann man so sehen.
Ja, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was er damit jetzt noch wollte, aber okay.
Ja, aber kann man halt vertiefen zu den Theorien weiter oben, kann man das anbringen. Ja, Spiel und materielle Kultur. Und Spiel war wieder in Anführungszeichen gesetzt.
Genau, er konnte sich irgendwie nicht entscheiden.
Und jetzt kam Spielzeug und Kunst. Also er war da zu lesen.
Genau.
Ja.
Kunst hat er dabei erklärt.
Ja.
Aber, ja.
Weißt du noch, wie er Kunst
erklärt? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Können wir uns da irgendwie ein Unterschied oder irgendwas herleiten?
Was zwischen Spielzeug und Kunst?
Ja. Mhm. Oder definiere einfach Spielzeug und Kunst.
Kunst definiert sich dadurch, dass es nicht gebraucht wird. Das heißt, du hast einen Hammer und den benutzt du, um einen Nagel in die Wand zu hauen.
Ja.
Oder du hast in einem Ausstellungsraum abgeschlossen oder abgegrenzt durch irgendwas einen Hammer stehen.
Ja.
Und das unterscheidet den. Also im Grunde die Betrachtung. Das heißt, wenn ich etwas benutze, wird es zum Alltagsgegenstand. Und wenn ich es von diesem ursprünglichen Sinn, für das es gedacht ist, entfremde, wird es zum Kunstobjekt.
Ja, das ist ja auch ein bisschen diese Idee, die hier, wie gesagt, Duchamp war es, glaube ich, mit seinem Ready-Made hatte, wo er da quasi dieses Pinkelbecken genommen hat, hat seinen Namen draufgeschrieben, hat es in eine Galerie gehängt, dann war es Kunst.
Oder dieses Kreuzworträtsel, was letztens kam.
Aber kannst du Kunst dann von Spiel unterscheiden?
Du kannst Spielzeug von Kunst unterscheiden, insofern, dass du ein Spielzeug nimmst und damit spielst zu deiner Unterhaltung. Und wenn du es in einen Ausstellungsraum stellst zum Betrachten, dann ist es
Kunst. Aber du legst es ja gerade zugrunde, dass man Kunst nicht braucht. Spiel hat aber in der Definition selbst auch bereits, dass man es nicht braucht. Das ist nicht notwendig.
Er hat aber auch gerade noch darauf hingewiesen, dass man ein Werkzeug wie ein Hammer benutzt. Und ein Spielzeug benutzt du auch.
Na, um der Freude willen.
Ja.
Du schaust dir, ja, wenn man es genau fasst, klar, du schaust dir ein Kunstwerk vielleicht auch um der Freude willen an, aber vor allem um zu reflektieren. Und um reflektieren zu können, brauchst du den Abstand. Anderes Beispiel, das war ja letztens dieser Skandal, ein Künstler hat ein Kreuzworträtsel, also ein Spiel, ausgestellt und deine Frau hat es dann ausgefüllt. Und der Sinn der Sache ist halt, dass man diesen Alltagsgegenstand, das Raster des Kreuzworträtsels, von seinem ursprünglichen Nutzen, nämlich das auszufüllen, um das quasi das Spiel zu gewinnen, zu entfremden. Mhm. Natürlich gibt es auch Kunst, die man benutzen kann, aber das ist dann ja, also wenn du dann einen Hammer in einem Kunstwerk hast, den du anfassen kannst und damit was machen kannst, ist es ja auch wieder die Absicht der Entfremdung.
Aber sind Gemälde deiner Ansicht nach dann keine Kunst?
Doch, natürlich, das sind da entfremdet man ja quasi das Dargestellte.
Okay.
Also von der Wirklichkeit.
Das ist ja auf jeden Fall immer eine andere Betrachtungsweise.
Hm, also es geht ausschließlich um die Betrachtungsweise nach eurer Definition. Ja. Okay.
Genau, also das war eine Definition, die ich im Kunstgeschichte-Seminar mal gehört habe, die ich ganz einleuchtend fand, weil im Grunde kann alles Kunst werden. Ich könnte jetzt hier irgendwie eine leere Flasche, Pfandflasche von deinem Boden nehmen und sie ausstellen.
Ja.
Und
das ist halt auch das Ding mit dem Spielzeug. Du kannst ein Spielzeug nehmen, du kannst damit spielen und dann hat das Ding den Effekt, dass du halt damit spielst und dafür ist es da. Aber wenn du es in eine Galerie stellst und sagst, das ist jetzt Kunst, dann ändert sich die Betrachtungsweise und damit
auch. Es gibt natürlich auch Videospielkunst, was natürlich sehr interessant wird, ja.
Du kannst ja auch, wenn wir jetzt zu deinem Kuhspiel zurückgehen, davon ausgehen, dass die Wiese dafür da ist, Kühe zu ernähren.
Ja.
Aber du entfremdest die Wiese in dem Sinne, dass du Kuh spielst.
Du kannst natürlich auch dein Kuhspiel als Performancekunst ausgeben, natürlich. Also okay. Dann ändert sich ja wieder die Betrachtungsweise.
Genau. Ja, aber dann habt ihr im Grunde keinen großen Unterschied zwischen Spiel bzw. Spielzeug und Kunst.
Ne, es ist immer nur die Betrachtungsweise. Wenn du jetzt Kuh spielst, um dich selbst zu unterhalten, weil du das cool findest, dann machst du das halt. Aber wenn du Kuh spielst, damit andere Leute das sehen und irgendwie sich da was dabei denken, dann kann es Kunst sein. Mhm.
Und in der Regel bist du passiv als Betrachter der Kunst. Es gibt natürlich auch Kunst, die dich irgendwie dazu bringen soll, aktiv zu werden und Teil des Kunstwerks zu werden. Aber in der Regel bist du Außenstehender und im Spiel bist du selbst der Aktive, der das Spielzeug benutzt und dadurch diesen rituellen Akt vollzieht.
Aber jetzt könnte ich wieder sagen, dass du beim wenn du ein Spiel guckst, Fußball, Handball, bla,
ja,
dann bist du auch passiv.
Wohl wahr, ja.
Aber die Betrachtungsweise ist trotzdem eine andere.
Ist es?
Naja. Du betrachtest ein Kunstwerk anders, als dass du ein Spiel
und zwar
guckst. Und zwar, du wirst dich zum Beispiel nicht darüber fragen, was für eine gesellschaftliche Relevanz zum Beispiel das Fußballspiel
hat. Kann man machen.
Kann man aber machen.
Natürlich kann man das machen.
Also in meinen Augen geht beides ausschließlich um Unterhaltung. Und da fehlt mir jetzt aber die große Unterscheidung zwischen beiden.
Nun, das Fußballspiel hat ein Regelwerk. Und wir haben ja vorher gesagt, es geht um das Spiel und nicht um die Spielfiguren oder um die Spieler oder um das Stadion. Das sind alles nur Werkzeuge, um dieses Ereignis stattfinden zu lassen. Und das hast du in der Kunst, gut, es gibt viele Kunst, moderne Kunst, die Grenzen überschreitet, aber normalerweise hast du in einem Kunstwerk kein Regelwerk, wie hier, das laut dem dann das, was sich vor deinen Augen abspielt, festgelegt ist.
Ja, du hättest auch jetzt nicht irgendein beliebiges Stadion, was halt nur diesem Zweck dient, dass da Leute Fußball spielen können, sondern du würdest ein bestimmtes Stadion auswählen, wenn du jetzt ein Fußballspiel als Kunstwerk darstellen würdest. Dann würdest du dir auch überlegen, was sind da für Leute drin, was ist für Bandenwerbung drin, wie läuft dieses Spiel eventuell sogar ab, das würdest du vielleicht auch noch manipulieren und so weiter und so fort.
Und ich würde sagen, die Reflexion steht bei der Kunst im Vordergrund, während beim Spiel der Genuss
die
Unterhaltung im Vordergrund steht. Also ich kann als Fußball, als Zuschauer dorthin gehen und mir das Spiel angucken, weil ich wissen will, wer gewinnt und wie spielen die Mannschaft, oder ist sie in Form. Oder ich kann mir anschauen, es als Kunstwerk anschauen oder als mir selbst in meinem Kopf vorstellen, es wäre performative Kunst. Mhm. Könnte ich natürlich auch mal. Es gibt ja dieses wunderbare Warhol-Zitat, er hätte das mal geschrieben. Das beste Museum ist, wenn man einen Supermarkt, Mauern um einen Supermarkt baut und dann 100 Jahre wartet und reingeht.
Ja.
Dann,
ja.
Weil dieses Alltäglichste aller Dinge von seinem ursprünglichen Zweck entfremdet ist. Mhm. Und der ursprüngliche Zweck von dem Spiel ist, dass man halt spielt oder dass man sich irgendwie durch
Unterhaltung sich das anguckt.
Ja. Also ich sehe keinen großen, also ich sehe da schon einen klaren Widerspruch zwischen Spielzeug und Kunst.
Ich finde problematisch, dass er jetzt wieder Spielzeug und nicht Spiel hat.
Ja.
Denn Spielzeug ist wieder was anderes.
Gut, Spielzeug und Kunstobjekt müsste man es dann.
Genau, das kann man gegenübersetzen oder Kunst und Spiel.
Genau.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weshalb ich das jetzt wieder angestoßen habe, hier alles, und wieso ich immer wieder nachgefragt habe, ist, dass es tierisch schwer ist, das überhaupt zu definieren,
voneinander
abzugrenzen. Und dass es kaum möglich ist, das in der Vorlesung zu machen.
Ja.
Und er hätte in meinen Augen vielleicht einfach mal eine Definition der vernünftig aufzeigen sollen.
Ja,
man muss ja was Provisorisches haben, an dem man sich festhalten kann. Das lernen wir in der ersten Literaturvorlesung in der Anglistik. Ja, wie wollen Sie es definieren? Ist es ein Text? Ist dann eine Theateraufführung? Ist kein Text, aber es wird gesprochen. Wo setzt man die Grenzen? Ist ein Bild ein Text? Ist ein Spiel ein Text? Ja, nee, das ist halt unfassbar schwierig. Und je weiter man es ausführt, desto mehr verschwimmen diese Grenzen.
Das fängt ja schon bei einfachen Dingen an. Wie definiert man Buch?
Ja.
Wie würdest du Buch definieren?
Ja, ich wäre zum Beispiel auch schon allein bei der Forma. Heutzutage haben wir E-Books.
Richtig, genau.
Ja. Ich hätte es als physisches Objekt betrachtet, aber natürlich gibt es auch den Datensatz.
Wobei man auch differenzieren könnte, weil in einem Buch ja auch andere Dinge drin, in guten Buche würde ich tatsächlich nur die Form sagen.
Mhm.
Und dann ist ja noch die Frage, was ist da drin?
Welche Form überhaupt? Braucht ein Buch einen Buchdeckel?
Würde ich sagen.
Gehört dazu.
In irgendeiner Form.
Das wird eben schon schwer, ne?
Aber ansonsten muss man halt differenzieren, worum es im Inhalt geht. Ist es ein Sachbuch? Ist es ein Roman? Ist es, keine Ahnung, Prosa, was auch
immer. Aber es ist ja trotzdem alles Buch, ne? Aber wie definierst du dein Buch selbst?
Buch würde ich wirklich nur die physische Form nehmen.
Aber das wird jetzt zu abschweifen. Ich wollte nur anführen, dass selbst so alltägliche Dinge, die man jeden Tag sieht, ne, trotzdem nicht wirklich einfach sind zu definieren.
Macht sich auch kaum einer Gedanken drum.
Richtig, weil jeder weiß, was ein Buch ist, aber gleichzeitig weiß das eben doch nicht.
Aber das ist ja auch das Ding, wenn Leute ins Museum gehen und dann ist da halt ein Bild, wo so eine Farbe draufgeschmiert ist und stellen sich, das soll jetzt Kunst sein, das kann ich auch.
Ja, so denke ich, muss ich zugeben. Das finde ich total dämlich.
Ja, aber darum geht's halt nicht, weil dann ist ja wieder diese Entfremdung, dass du dieses Ding nimmst, was jeder machen kann und das in einen Ausstellungsraum hängst und du dir dann darüber Gedanken machst. Durch die Art und Weise, warum hängt das jetzt hier? Warum soll das Kunst sein? Was hat das damit zu tun? Und dadurch ändert sich deine Betrachtungsweise und dadurch wird's Kunst.
Ja, finde ich absurd.
Ja, muss man nicht gut finden, aber also das, es ergibt schon einen Sinn.
Geht in andere Fachbereiche,
ja,
über die ich gerne reden würde, aber machen wir erstmal hier weiter.
Ja. Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind chronologisch in der Nanazeit, glaube ich, ne?
Genau, er möchte jetzt anfangen, chronologisch vorzugehen und verspricht laut Überschrift auf der nächsten Folie Nada. Hm. Da denkt man, okay, jetzt beschreibt er erstmal eine Stadt.
Ja, er meint auch die Zeit.
Vielleicht meint er auch die Präfektur.
Ja. Vielleicht meint er auch die Rehe.
Ja, aber die heißen wirklich nicht Nada.
Doch, irgendeins heißt bestimmt Nada. Und weil man es nicht von anderen unterscheiden kann, heißen sie alle Nada.
Wollen wir jetzt Muffins essen oder Kekse?
Na, Muffin wäre geil.
Muffin, mach die Muffins. Wir können auch noch ein Getränk einschenken.
Ja, was möchten wir? Wir haben immer noch so ein Zeug hier.
Ja, das ist fast leer. Dann macht doch das gerade mal so ein bisschen rum und dann...
Wer macht hier rum? Das ist widerlich.
Wir machen rum. Ne?
Kunst,
Kunst. Ich habe doch keinen Sex.
genau, es geht um Nada. Wahrscheinlich meint er die Zeit, was dann wahrscheinlich auch sich sehr auf die Stadt bezieht. Denn damals haben ja vor allem die wichtigen adligen Leute gespielt. Es gab zwei quellenlose Bilder, ein Räuchergefäß und ein Pflug. Und er wollte auf das Spiel des Sammelns hinaus.
Oho.
Und dann gab es quellenlose, aber immerhin beschriftete... Was?
Die Chosoin.
Chosoin soll das sein, okay. Ja, da sind wir wieder bei der unlesbaren, hässlichen Umschrift, die der gute Norman hier wieder benutzt. Eine logisch. Art großes Holzhaus in Nada, das um 750 erbaut wurde. Es ist logisch, aber hässlich und unlesbar. Genau. Was haben wir hier noch? In diesem Lagerhaus befanden sich auch die gezeigten Gerätschaften sowie drei Dinge, die wieder ohne Quelle unter der grammatikalisch unfeinen Überschrift in Schatzkammer des Chosoin. Ah, das kann ich lesen.
In Schatzkammer, wohlgemerkt.
In Schatzkammer. In Schatzkammer des Chosoin, Alter. Vollschrank.
Vielleicht gibt's auch Schränke drin.
Vielleicht gibt's auch Schränke. Ja, also es wurden da Dinge gezeigt, die da wohl gesammelt wurden. Ja, da kann man natürlich auch sagen, dass Sammeln ein Spiel ist. Ich glaube, darum ging's letztendlich.
Ne? Ich glaube, Sammeln ist ein Fetisch.
Ja, aber im Prinzip ist es ja auch eine Art Spiel. Da sind wir auch wieder bei der Abgeschlossenheit, dass du mit einer Sammlung so schnell nicht fertig wirst.
Richtig. Hast du dann Abgeschlossenheit? Insbesondere musst du ja... Du bist ja vorhin davon ausgegangen, dass es in dem Sinne abgeschlossen ist, dass es um den spielerischen Akt geht, ne?
Richtig.
Aber gibt es einen spielerischen Akt im Sammeln?
Ja. Ich gehe aktiv los, um neue Beute zu finden.
Nee, wenn's du müsstest ja einen Spielrahmen haben. Du hast zum Beispiel 10 Murmeln.
Mhm.
Und dann geht's darum, die einzusammeln.
Mhm.
Und sobald du sie eingesammelt hast, endet das Spiel. Du kannst es wiederholen. Während das Sammeln als Akt in, ich sammel Gestein,
ja,
fällt da los, nicht rein, passt nicht in die Definition des Spiels.
Du gehst aktiv los, weil du denkst, dass du jetzt gerne Steine sammeln möchtest. Aber oder wenn ich zum Beispiel...
Nee, dir fehlt der Rahmen, dir fehlt das Abgeschlossene.
Wieso?
Weil das keinen Gesetzmäßigkeiten folgt. Du kannst.
Doch, natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas, keine Ahnung, ja, bleiben wir bei den Steinen. Dann sage ich so, heute gehe ich Steine sammeln. Mhm. Dann ziehe ich mich an, gehe los, sammle meine Steine, komme nach Hause. Dann ist dieser Teil erstmal fertig. Dann kann ich die noch in meine Sammlung einsortieren, kategorisieren. Das ist alles?
Nee. Doch, natürlich. Nee, nach dem Muster wäre ja alles Spiel. Dann wäre ja Einkaufen im Lidl.
Das ist zweckmäßig. Steine sammeln erfüllt keinen anderen Zweck, außer dass du losgehst, um deine Steine zu sammeln, die du hinterher schön in deine Vitrine einsortierst und beschriftest, das ist der Stein, das ist der Stein.
Hm. Nee, würde ich widersprechen.
Nee, ich bin.
Warum?
Also ich bin bei dir, Michael, aber du gehst wieder von der falschen Definition aus.
Warum?
Nämlich hast du gesagt, dass es um den Akt selbst geht.
Ja.
Aber der Akt selbst ist nicht zwangsläufig, dass du etwas... In dem Sinne, klingt zwar komisch, aber aktiv tust. Du musst nicht rausgehen und Steine sogar suchen.
Muss ich nicht, ne.
Richtig, man kann sie dir auch mitbringen.
Ja, klar.
Und alleine diese Tatsache, dass du nur empfängst,
ja,
und dadurch wird es Teil deiner Sammlung,
ja,
ist das im Grunde wieder der Akt des Spiels, der sofort endet, sobald du das empfangen hast.
Natürlich.
Und es in deine Sammlung übergegangen ist. Damit musst du nicht mal was machen. Du hast es einfach bekommen.
Ja, genau.
Und das war zwei, drei Sekunden Akt des Spiels. Das reicht schon.
Ja, klar. Aber das, in diesem Spiel gibt es ja auch andere Vorgänge, wie zum Beispiel, dass ich es in die Sammlung einfüge, kategorisiere, was ist dies, was ist das.
Ja, aber das ist dann wieder der, das ist wieder ein, also du bekommst es, dann endet das Spiel.
Ja.
Dann handelst du, machst du irgendwas anderes, später ja, sammelst du es wieder.
Später spielst du ein. Weiter.
Genau, aber der Unterschied ist ja, dass Sammler zwischen Sammlerei und Sammlerspiel. Das heißt, der Sammler müsste sich vorher in seinem Kopf überlegen, das ist ein Spiel, der müsste es als Spiel erstmal sehen und als Bedingung, als Regel festsehen, das Spiel endet, sobald ich den Stein bekomme.
Musst du ja nicht. Du kannst auch unbewusst
spielen. Dann ist es kein Spiel.
Du kannst völlig unbewusst spielen.
Dann ist es aber kein Spiel, wenn es nicht bewusst ist.
Naja, ich meine, wenn du sammelst, dann machst du dir schon bewusst,
dass du sammelst.
Ja,
ja, aber das also, ist du kein
musst
Spiel.
Das, klar, du Nein. musst das doch nicht dann in dem Moment, wo du deinen Stein entgegennimmst, oder findest, musst du das ja nicht als Spiel definieren.
Nee.
Du machst das halt einfach, weil es dir Freude bringt.
Aber das Spiel definiert sich als Spiel und jeder, der es spielt, ist sich dessen bewusst, dass er spielt.
Nee, aber du hast wohl nicht das Spiel als Spiel definiert.
Richtig.
Du hast das Spiel definiert als Unterhaltung, was diese Merkmale auch weiß.
Die ja, genau, diese die Merkmale, die vorhin genannt wurden.
Die Merkmale sind doch alle drin. Du hast eine bestimmte Regel, der deine Sammlung zu folgen hat.
Mhm.
Du hast ganz bestimmte Kriterien, die Objekte, die da rein sollen, erfüllen sollen. Du hast ja nur hier nochmal hochscrollen.
Ja.
Wo war's denn? Wo war's denn? Sieht es einer?
Da. Hä? Nee, Entschuldigung.
Ach, da. Weiter und Notwendigkeit. Du hast keine Notwendigkeit, dass du Steine sammelst.
Genau. Ja.
Völlig egal. Also der Abgeschlossenheit, wir haben wir gerade
definiert.
Es gibt verschiedene Akte, die zum Spiel gehören und die sind in sich abgeschlossen.
Die können auch passiv sein.
Die können auch passiv sein, natürlich.
Was übrigens merkwürdig ist,
wenn das. Aber diese Akte sind doch viel zu weit. Ich meine, ich kann mir dann die Berge spazieren, ich kann verschiedene.
Ja, natürlich.
Richtig. Du hast vollkommen recht, genau, das ist extrem weit.
Da sind wir aber bei der Regelhaftigkeit. Du hast festgelegt, ich kann die Objekte für meine Sammlung auf diese Arten und Weisen erlangen.
Genau.
Und da hast du halt extrem weite Regeln, aber du hast sie.
Mhm. Weil es nur darum geht, dass du in Besitz dieser Gegenstände kommst.
Genau. Du kannst natürlich auch festlegen, ich muss meine Steine selbst gefunden haben. Dann geht zum Beispiel dieses, dass jemand kommt und dir einen mitbringt, geht dann nicht mehr. Und nur Wiederholbarkeit, Spiel, du kannst es so oft wiederholen, wie du möchtest.
Das ist natürlich wahr, aber wenn es eine Regelhaftigkeit hat, müssen die Regeln definiert werden.
Ja, du kannst.
Und der Prozess der Definierung oder das Bewusstsein über die Definierung setzt auch das Bewusstsein darüber hinaus, dass es ein Spiel ist.
Nee.
Denn sonst kann ich sagen, oh, ich gehe erstmal wandern, dann gucke ich mal und dann.
Ja, klar,
genau. Kannst du machen. Das musst du dir so vorstellen, dass du die. Du sammelst alleine. Ne? Mhm. Du sammelst nicht mit anderen zusammen.
Ja, ja.
Das heißt, du legst diese Regeln selbst fest.
Mhm.
Du kannst sie also beliebig erweitern oder verkürzen.
Mhm.
Je nachdem, wie du willst. Wenn du sagst, ich bin jetzt auf Bergtour und da guckt man einen Stein, dann legst du ja für dich selbst fest, ohne es dir natürlich bewusst zu machen, dass das jetzt Teil des Spiels wird, ja, weil du das Ding einsammelst.
Das gilt für jede Handlung, die nicht zwangsnotwendig ist.
Ja, genau.
Das ist ziemlich absurd.
Genau.
Aber die Sache ist die, wenn ich rausgehe und Steine suche, lege ich mir dann bewusst Regeln fest?
Nein, nicht bewusst.
Aber jetzt überlege mal, wir sitzen hier und machen
Podcast. Es folgt einer Regelhaftigkeit und der Akt des Steinesammels folgt nicht dieser Regelhaftigkeit. Es sei denn, ich definiere es vorher als Spiel, indem ich Regeln aufstelle.
Musst du nicht unbedingt vorher machen. Du kannst es parallel machen, während du spielst. Ja. Weil du es eben alleine tust.
Ja, das ist...
Aber das ist auch das Ding, wir machen gerade Podcast. Im Prinzip spielen wir gerade.
Und das ist nicht notwendig, es ist wiederholbar,
es hat abgeschlossen
und es hat Regeln.
Ja.
Das weitet die Definition aber so sehr aus, dass es
natürlich
kein,
das ganz
kein
ganz
also darum geht's ja hier.
Was der Begriff keine
keinen Inhalt mehr hat, meinst du?
Genau.
Ich weiß also genau,
sehr,
was du
sehr,
meinst.
Ja, es geht dann.
Ich sehe hier auch, dass die Regelhaftigkeit ausschließlich dadurch definiert wird durch das fehlende Notwendigkeit.
Nein, aber die Regelhaftigkeit ist ja insofern...
Nee, das sehe ich nicht so, ne.
Nee, aber ich glaube, dass das in diesem Fall gemeint ist, wenn wir sammeln.
Mhm. Ja, die Regelhaftigkeit wird ja in dem Moment wichtig, wo du quasi ein Spiel mit mehreren machst. Wenn du deine Steine sammelst, dann kannst du deine Regeln völlig willkürlich festlegen. Das ist total egal.
Ich kann aber auch mit mir selbst Kendama spielen, dann ist die Regel, dass ich
aber
die Kugel auf
natürlich,
den...
Natürlich, aber in dem Moment, wo du mit mehreren Leuten spielst, brauchst du auch mehr Regeln, das muss alles konkreter werden. Und dann kommst du halt dem, was wir uns als Spiel vorstellen, immer näher.
Es muss halt drei Regeln geben. Und das ist außerhalb von Notwendigkeit, Abgeschlossenheit und Wiederholbarkeit. Das sind die anderen Merkmale.
Ja.
Das sind die einzigen Regeln, die wirklich vorliegen müssen.
Ja, und ja, die Regeln, ja, wenn du irgendwas alleine machst, kannst du die halt völlig willkürlich
auslegen. Aber diese drei Dinge müssen dann trotzdem erhalten sein.
Natürlich.
Und im Grunde sind das schon Regeln.
Ja.
Und
wenn sie nicht ausgelegt werden, ist es kein Spiel.
Wenn sie was denn ausgelegt werden?
Wenn du die Regel nicht auslegst, und zwar die Regel ist, ich sammle Steine, das heißt, ich suche einen Stein.
Ja.
Und wenn ich den Stein finde, dann habe ich das Spiel gewonnen und kann es wieder von vorne beginnen.
Ja.
Wenn du das nicht bewusst definierst, hast du kein Spiel.
Ich würde eher sagen abgeschlossen, aber ich weiß, was du meinst.
Du musst es nicht bewusst definieren.
Mhm.
Das reicht dir ja schon, dass du für dich denkst, ach, ich sammle gern Steine, also gehe ich jetzt mal los Steine sammeln.
Mhm. Nee, ich glaube, der Akt des Sammelns fällt in eine andere Kategorie, also der eher...
Ja, du würdest es nicht als Spiel definieren?
Nee, niemals.
Kann ich nachvollziehen.
Ja,
ich kann es natürlich nachvollziehen, aber ich kann gleichzeitig auch das andere nachvollziehen.
Also ich würde es halt sofort gelten lassen.
Mhm.
Weil man halt, das ist halt das Ding, du machst was alleine und dann kannst du halt deine Regeln so unbewusst auslegen, wie es dir gerade in den Sinn kommt.
Mhm.
Ich persönlich würde es auch nicht als Spiel definieren, aber nach dieser Definition, die wir ja vorliegen haben, nach diesen Merkmalen, ist es in meinen Augen möglich.
Ja, bei dieser möglich, Definition ist, glaube ich, das Wichtige, dass du vor allem Spiel von Arbeit abgrenzt.
Richtig, genau.
Darum geht's.
Ja. Sehe ich auch so, genau.
Ja. Ah, weiter, sonst werden wir
so Definitionswirrwarr. Ich sehe was Russisches. Was ist das denn?
Ja, so weit sind wir noch nicht. Ja, doch, wir sind da ungefähr.
Also ungefähr hier.
Mhm.
Wir waren bei
Shosuin. Lies mal die Umschrift, ne?
Ja, die ist herrlich. Ich krieg da mal Augenkrebs von.
Ist so logisch.
Genau.
Einfach.
Die ist logisch, aber er sieht scheiße aus und ist halt jenseits der Aussprache.
Wie nennt man diese Umschrift denn?
Das ist ein verändertes Kundenre-System. Also ich habe Kundenre als Grundlage genommen. Kundenre hat aber in meinen Augen immer noch Merkwürdigkeiten. Und ich habe Kundenre so weit verändert, dass sie vollkommen logisch funktioniert.
Okay.
Ich erkläre es dann anderes Mal.
Mhm.
Im Podcast ist ungünstig,
weil
die Hörer damit halt überhaupt nichts anfangen können, gerade wenn sie kein Beispiel vorliegen haben.
Machen wir einfach weiter. Genau, wir waren hier bei der Schatzkammer und er hat einen Makra verwendet.
Ein Makron?
Stimmt, ein
im Plural
der Makra. Verwandte Makra und
genau. Makrelen.
Die Makrelen waren bestimmt auch da, ja. Gut, aber vielmehr als dass es halt diese Sammlung gab und dass das so ja irgendwie auch als Spiel zählt. Und ich glaube, es ging hier primär darum, dass halt sowas wie ein Pflug in Form dieser Sammlung eben auch Teil des Spiels ist.
Genau.
Ist es so schwer, Kanji in Klammern zu setzen? Das ist die Frage.
Es ist sehr schwer.
Ja, der war nämlich einer dieser Dozenten, die nicht in der Lage waren, Kanji irgendwie vom vorherigen Text abzugrenzen.
Mhm. Hast du übrigens neulich in unserer einen, ich glaube beim letzten Resümee war es, glaube ich, da hast du das auch vergessen, da war irgendein japanisches Wort und du hast es hinter in Kanji, oder? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, du hast es irgendwo vergessen.
Ich weiß noch, dass du einmal einen Zirkumflex statt eines Makrons
hast. Das ist wohl wahr.
Hab ich gleich kritisiert. Das müsste sein.
Ich glaube, ich habe einfach Klammern drum gemacht und dann hat er es nicht gemerkt.
Wir müssen unsere Texte vor Namen schützen.
Ja. Gut.
Ja, hier beschwerte ich mich nämlich auch über diese Kanji in Klammern.
Ja.
Und ich habe noch ein Beispiel gebracht, vielleicht möchte das ja jemand verlesen.
Ich weiß gerade nicht, wo du bist.
Moskowski Kreml?
Ja.
Ah.
Das steht direkt dahinter.
Mit einem kyrillischen Zeichen.
Genau.
Ja.
Schreibt doch auch niemand.
Ja. Das stimmt.
Wohl wahr.
Ja, machen wir weiter. Spiele der Herrenzeit bestanden laut ihm vor allem aus Musik und Tanz, Freiluftaktivitäten wie Kemari.
Was so eine Art japanisches Fußball ist, ne?
Genau. Ja, eher so wie
das kenne ich aus Inuyasha.
Heißt das Flunkyball oder was? Wo man den Ball immer so hochschießen muss?
Ich weiß es nicht.
Also das ist im Prinzip, dass da ein Rudel Menschen steht und man muss immer den Ball in der Luft halten,
genau,
wenn man
Ball darf,
schießt.
Genau, der Ball darf nämlich nicht auf den Boden, aber man darf halt nur die Füße benutzen.
Genau. Und die hatten halt ein bisschen primitiveren Ball damals.
Wusste ich.
Und sie waren alle sehr schick gekleidet.
Ja, die mussten aber alle ihre höfische Kleidung tragen. Ne?
Genau.
Dadurch war man ein bisschen unbeweglich.
Ja, sehr schön. Genau, Jagd haben wir hier noch, was natürlich sowohl Spiel sein kann, als auch nicht. Denn wenn man jagen geht, um Nahrung zu erhalten, das ist kein Spiel. Wenn man jagen geht, um Spaß zu haben, dann schon.
Genau, da sieht man schön, wie das die Notwendigkeit da als Kriterium reinkommt.
Genau.
Entschuldigung, aber wie ist es? Ich bin jetzt schon gemein, weil ich wieder eine Diskussion anstoßen will.
Ja.
Okay.
Aber nehmt euch vor, ihr jagt aus Spaß. Der Fasan kommt dann aber trotzdem auf den Tisch.
Dann ist das moralisch korrekt.
Ja. Das ist dann ein Nebenprodukt.
Ja, ich würd Spiel mit praktischem Nebenprodukt nennen.
Denke ich auch, ja. Denn das Nebenprodukt steht quasi erst hinterher.
Genau.
Es geht vorrangig.
Und du brauchst halt den Fasan nicht. Du freust dich, dass du den hinterher noch essen kannst und der lecker ist.
Verhungerst nicht, aber wenn du keinen Fasan hast.
Genau. Sicherlich auch so.
Du könntest es halt auch sein lassen und einfach Reis essen.
Aber kann eben diese Diskussion wieder starten.
Natürlich, Spiel natürlich. Nicht, ne? Ja, das ist halt wieder sowas, was sehr auf der Kippe ist. Aber wirklich, wenn man einfach nur zum Spaß jagen geht und dann halt hinter das Schwein hat, dann isst man das Schwein, weil es pervers wäre.
Oder man driftet das.
Ja, das kann man auch.
Ja. Und den Fasan auch.
Ja, und driftet den Fasan. Genau. Ja, da haben wir hier noch Dichtung und Dingsammlung in Klammern Mono Aversell. Ja. Sowie Brettspiele, zu denen er leider nichts sagen konnte. Ach nee, er konnte nicht sagen, ob Shogi... oder? Ah, nee, wann die Brettspiele nach Japan kamen und ob Shogi auf einem anderen Spiel basiert.
Mhm. Konnte mir leider nicht erklären, auf Nachfrage.
Aber gut, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen eingegrenzt, was wie damals Spiele aussahen.
Genau, man könnte jetzt wieder anfangen zu diskutieren, sind Musik und Tanz Spiel? Sind Dichtungen, also ja. Dichtungen ist normalerweise, hat irgendwas Wasser zu tun und Rohren, aber...
In diesem Fall muss man aber auch bei der Dichtung mit einbeziehen, dass es ja oft zum Beispiel so spielerische Wettbewerbe gab.
Ja.
Oder richtig, dass man mit mehreren zusammen hier, ich beende mein Gedicht, du setzt es vor und so weiter. Das ist dann auf jeden
Fall. Also da fehlt wieder der Regelbau.
Richtig?
Ja.
Was ist mit Musik und Tanz?
Das gibt's auch.
Würde ich akzeptieren.
Zum Beispiel den Takt klatschen, wenn jemand den Takt nicht trifft, dann hat er verloren. Das wäre so eine Spielregel.
Also genauso wie
ohne das.
Wie du ja bei Musik und Tanz durchaus auch deine Regeln hast.
Ja,
nachdem das stimmt. Abläuft und das dient der Unterhaltung, es ist nicht notwendig. Du hast einen Anfang, du hast ein Ende.
Und wenn so ich jetzt einfach mein Saxophon nehme und da rumdudel aus Spaß, dann gibt's ja keine Regeln. Also es gibt ja keinen Punkt, an dem das endet. Ich kann ja nichts falsch machen.
Du kannst nichts falsch machen.
Den Punkt, an dem es endet, hast du aber trotzdem. Und zwar, wenn du aufhörst zu spielen. Ja, aber du hast eben keine Regelhaftigkeit.
Stimmt. Genau.
Wobei die Regeln natürlich dadurch definiert sein könnten.
Wie du das Musikinstrument bedienst.
Richtig. Ja. Und welche Töne das entstehen können.
Ja. Natürlich, dann brauche ich ein Bewertungsschema. Ja,
wie beim du musst das ja nicht mal bewerten können. Aber du kannst ja auch einfach, du hast dein Saxophon.
Ja, du musst ja wissen.
Das kann 36 Töne spielen. Oder ich weiß nicht, wie viel Saxophon spielen kann.
Keine Ahnung.
Ja.
Aber mehr geht halt nicht. Ist das jetzt der Regelbau? Aber dann kommen wir eben wieder dahin, wo wir eben waren.
Dann ist halt die Frage, spielst du einfach irgendwie Töne oder möchtest du das spielen, was andere Leute als gute Musik definiert haben? Spielst du ein Musikstück nach? Was tust du damit?
Also das ist ja gar nicht nötig zu definieren, oder?
Nee, aber das ist halt die Frage. Umso konkreter du definierst, was du spielen möchtest, desto mehr Regeln hast du.
Ach so, meinst
du, wenn du ein Lied spielen möchtest, was jemand anders komponiert hat, hast du ganz klare Regeln, was du zu tun hast.
Da war ich auf jetzt Film
raus. Ja, wenn du Töne machst oder wenn du das als Schlagzeug nimmst, dann kannst du auch einfach draufhauen, kommt auch ein Ton raus. Ne? Aber
Ton ist relativ, aber ja.
Ein Klang.
Das ist besser.
Ja.
Aber es ist schön, dass wir uns jetzt mal vorstellen können, was denn Spiele sind.
Genau.
Hier in Japan.
In der Heian-Zeit.
Genau, jetzt haben wir nämlich auch vernünftige Beispiele. Kemari hatten wir. Shogi haben wir hier.
Ja.
Igo ist ein anderes Beispiel. Hier kennt man das meistens nur als Go.
Ja.
Warum auch immer.
Aber Kreuzworträtsel ist halt keine Ahnung. Warum eigentlich? Stimmt.
Komisch, ne? Dass es irgendwie das I weggefallen ist. Ich weiß es nicht.
Obwohl, der Manga heißt ja Hikaru no Go und nicht Hikaru no Igo.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist es so Alltagsgebrauch und dann ist es irgendwie rübergekommen.
Sehr schön ist hier noch eine lustige Aussage. Aktivitäten im Freien waren nicht für Frauen. Das war nicht gegendert.
Genau. Das ist natürlich irgendeine sehr merkwürdige Aussage. Damit gegendert meint man ja gewöhnlich Sprachgebrauch ist vollkommen anderes, ne?
Erkläre es.
Naja, normalerweise ist damit gemeint, dass man zum Beispiel sagt, sehr geehrte Damen und Herren, beziehungsweise, dass man sagt, Spieler und Spielerinnen oder einfach Spieler, komisches großes I nennen und
aber,
so weiter.
Aber ich glaube, man kann es auch generell als den Versuch werten, halt irgendwie Gleichberechtigung zu schaffen.
Ich weiß nicht, ich finde den Begriff in dem Sinne
unangebracht. Das Wort klingt halt generell schon scheiße.
Ja, gegendert. Moment mal, Frauen durften nicht...
Ja.
Waren nicht für Frauen, ja, dann ist es ja eben.
Die Frauen haben drin gespielt.
Ach so. Aber sie haben gespielt, okay.
Ja, die haben vielleicht andere Spiele gespielt.
Es war nicht gegendert, war doch gerade gegendert, wenn man sagt, dass man, oder nicht.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ist es doch gerade deswegen, weil wenn es nicht gegendert wäre, dann gäbe es keine Unterschiede.
Ja, im hast Gender. Natürlich recht, ja.
Also so hätte ich es jetzt verstanden.
Dann müssen wir nochmal genau gucken, was gendern jetzt eigentlich heißt.
Gendern wir, vielleicht steht es ja im Duden, wir gendern uns mal durch den Duden.
Ich gendere, du genderst.
Ja, was haben wir noch?
Uta das ist vom lateinischen Wort gendere.
Mein Latein ist nicht mehr ganz frisch.
So, Uta Awas. Das sind dann auch wieder so Gedichtsammlungen, oder was ist das? Gedichte?
Ja, man trifft sich, um zu singen, oder nicht?
Ich weiß nicht, ob es damals schon als, also und, Uta als Text oder als
Gedicht, glaube ich.
Als Gedicht wahrscheinlich und nicht, oder als gesungenes Gedicht hat man schon gesungen, das ist die Sache.
Ich habe einfach vorgetragen.
Ja.
Aber Uta ist ja im Japanischen ein bisschen weiter gefasst als Lied oder so im Deutschen. Ja.
Also generell, wenn du heute auch von Liedern sprichst, sagst du auch nicht mehr Uta, sondern ich glaube Kyoku ist es.
Kyoku ist halt der Song.
Es ist mehr so, dass man Uta ganz oft noch auf alte Volkslieder und so weiter bezieht.
Genau. Ja, was haben wir hier noch Schönes?
Außerdem sagst du doch auch Uta o Utao und nicht Kyoku o Utao.
Ja, das ist wohl wahr.
Also ich singe ein Lied, nicht ich singe ein Stück quasi. Also Kyoku würde ich mal mit so einem Stück übersetzen.
Ich glaube, wenn du auch davon ausgehst, dass jemand alleine für sich singt, dann ist es vielleicht auch eher Uta und Kyoku ist eventuell
ist das Stück
eher das komplette also Musikstück.
Track, genau,
mit Musik und so, also wie sie es auf einer CD haben wollen.
Für mich ist auch so ein Stück irgendwie Kyoku, genau.
Ja.
Nur, ich denke, das ist schon ziemlich verwandt wie im Deutschen, dass man Lied war früher einfach nur ein singbares Gedicht, das nicht zwangsweise gesungen wurde und heutzutage ist es halt ein gesungener Text, zwangsweise, ja.
Gut, aber erspringen in die Kamakura-Zeit, machen wir
ja,
mit.
Ja, ich bringe nicht.
Hüpfe, Häschen, hüpf.
Nee, Karamono.
Karamono.
Sind nicht. Was ist das denn?
Tja, Überraschung, Überraschung.
So.
Ta-ta-ta-ta.
Gut, dass Wikipedia
die japanische
funktioniert. Die japanische Wikipedia.
Es sieht nach einem schönen, einem Landschaftsbild einer Karte aus.
Ja, lies mal vor, worum geht es?
Chugokusei no. Keine Ahnung, was das ist. Was ist das?
Keine Ahnung.
Norman, erkläre es doch einfach, du weißt es doch.
Im Grunde ist es schon wieder, dass man irgendwelche Dinge aus fernen Ländern sammelt, wenn ich mich nicht irre. Ganz sicher bin ich aber nicht mehr.
Es gibt hier übrigens auch noch eine englische Seite.
Nee, das Problem ist, dass die woanders hin verlinkt. Und zwar dahin. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr.
Okay. Ja, Moment, lass mal das hier gar nicht hier kurz auf.
Das war, ja.
Die englische zeigt nämlich genau Utensilien für die Teezeremonie. Und das ist nun mal nicht gemeint.
Unten steht auch.
Ihr könntet einfach mal nach diesen Kanji im ersten Satz suchen, dann wisst ihr das nämlich genau.
Welches Kanji im ersten Satz
meinst du? Das Verb. Also, beziehungsweise das...
Dieses hier?
Ja. Genau das. Ist kein Verb, sondern eigentlich wahrscheinlich ein Subjekt. Quatsch. Oder ein Nomen, aber...
Wadoku, unsere Hilfe. Sieht ja schließlich das nicht satt. Nee.
Ein geschmackvoller Name. Ja, okay, dann hilft es mir natürlich nicht. Außerdem, das ist ein geschmackvoller Name für chinesische Dinge, ist genau.
Ja, aus chinesischen Produktionen.
Ich glaube, er ist auch damals tatsächlich in der Vorlesung darauf eingegangen, dass Leute
so gesammelt
sehr haben. Gern so Zeug gesammelt haben. Genau. Ja. Ja, genau. Hier kam ja dann auch die Frage, warum jetzt gerade chinesische Dinge so beliebt waren.
Genau, hat er gefragt.
Ja.
Und niemand konnte aber antworten. Aber eine Antwort von einem unserer Hörer, wie ich weiß, hat dann einen sehr merkwürdigen Satz von ihm hervorgerufen. Ihr könnt mal... Also die Antwort war, dass man die chinesische Kultur wirklich stark bewundert hätte, ne? Und einfach deshalb gesammelt hätte. Und dann kam Herr Joghurt, sehr merkwürdiger Satz.
Ja, wenn die Bewunderung für China so groß gewesen wäre, hätte man sich ja dem Tribut unterworfen, gerne.
Ja, wieso? Ist doch absurd. Wieso sollte ich mich dem Tribut unterwerfen, nur weil ich ein Land bewundere? Das heißt doch nicht, dass ich freiwillig irgendwelche Abgaben zahle.
Ja, und da geht es um den technischen Vorsprung. Also nur weil ich jetzt ein iPad haben will, unterwerfe ich mich ja nicht Amerika.
Richtig.
Ich finde das einfach nur geil, das Ding zu haben.
Ja. Aber ich nehme an, dass das einfach wieder so Faszination für das Fremde.
Ja, und halt einfach technologisch. Ne? Man hat halt ganz andere Sachen oder einfach... Ja, kulturelle Erzeugnisse, die man nicht hat als Inspiration. Wir sind ja nicht kein Internet, wo man sich alles angucken kann.
Richtig, da kommt was von außen und du findest das erstmal spannend und guckst es dir an und dann überhältst du das halt.
Ja.
Das ist cool.
Ja, ja, aber das war natürlich Unsinn, ne?
Das klingt komisch, ja. So, die Mudomachi-Zeit.
Ja, Mudomachi, wo ist das eigentlich?
Mudomachi habe ich vergessen.
Na?
Ja, ich auch.
Stadtteil von Kyoto.
Ah.
Ach, ja. Gott.
Ja, er sprach von der aufkommenden Städtekultur und der Bedeutung von Versammlungsräumen und dem Versammlungscharakter. Ja, er zeigte Bilder von Innenräumen und wie die so gestaltet waren und so weiter. Und er nannte das dann quasi, also da wird Teezeremonie gemacht, oder?
Ja.
Genau, und da gab es halt auch nochmal extra Teehäuser für, wo man das machen konnte und so weiter.
Ja.
So läuft das.
Mhm.
Gab's auch später, dann kommen wir jetzt zur Edo-Zeit, wo das noch viel extremer war. Also ich habe auch mal meine Hausarbeit über Fanclubs geschrieben und die hatten da auch extra alle ihre Clubräume und so weiter. Schon. Ja, gab's halt. Jetzt kommen wir auch zur Edo-Zeit, das ist die letzte Zeit ist, die wir hier bearbeitet haben, wo wir auch den historischen Rahmen, über den wir reden, geklärt hätten.
Mhm. Was eigentlich merkwürdig ist, ein Spiel ging ja bestimmt noch weiter als bis 1868.
Aber wir sind in einer Kulturgeschichtsvorlesung.
Na und? Also ich bin da auch 1912 noch vollkommen legitim. Also
ja, die Kulturgeschichte endet 1868.
Aber
danach kommt nur noch Literatur.
Er ist ja noch in dem Block Vormoderne.
Ja, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Natürlich nicht.
Wie soll man das zuordnen? Also was Dämliches wieder.
Aber so hat es.
Das will ich nicht ihm.
So hat es den zeitlichen Rahmen für den einen Termin gepasst.
Das wird nicht reinpassen.
Ja, naja.
Naja. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Ein quellenloses Bild, das beschrieben wurde mit Gedo.
Nee, Quatsch, das kommt danach.
Hä?
Gedo also, hat euch lieb.
Also,
Gedo so, ist halt der schwule Weg.
Oh Gott, das will.
Genau. Nee, gut.
Miti so, oder Do?
Ja. Genau, das ist ein Konzept.
Lies es mal vor. Konzept, die wichtigen Grundlagen, was?
Hä? Michi oder Do als Konzept, die wichtigen Grundlagen. Ach so.
Ja?
Er beschrieb Gedo, Michi oder Do als Konzept, die wichtigsten Grundlagen der Unterhaltungskultur dieser Zeit durchaus gut. Was es mit dem Iemoto Sedo auf sich hat und was dies damit zu tun hat, blieb einem leider verschlossen, wiewohl er einige Minuten davon sprach. Ihr könnt aber draufdrücken, dann wisst ihr, was es ist. Das vielleicht.
Iemoto Sedo?
Ja, müsste ja, wahrscheinlich wieder die japanische Wiki sein.
Ja,
das. Und die ist sogar die Englisch.
Ja, dass man.
Das ist die Sache mit dem Familienwechsel, oder?
Ja. Musste es sein.
Ah, nee. Das ist die, genau. Erklär.
Also wie Kunstschulen oder so, die sich an verschiedenen Häusern, also an Familien orientieren.
Jo.
Und wenn man dann den Oberhäuptling da in Kalligrafie, dann gab es verschiedene Kalligrafie-Schulen, Schulen.
Und die sind dann nach dem Typen benannt.
Genau.
Ja, und dann halt, also es ist vor allem, dass du da eine Richtung hast und da wieder eine Hierarchie und da.
Genau.
Ja. Das ist ja relativ plausibel.
Richtig, aber leider nicht in der Vorlesung.
Ja, das ist schade.
Als typisches Beispiel einer dieser Do-Disziplinen wählt der Kodo.
Ja.
Und zwar aus dem Grund, dass er darüber gerade promoviert.
Genau.
Worum handelt es sich denn?
Also der Weg des Duftes. Und das ist im Prinzip tatsächlich so, dass sich Leute in einem Raum versammeln, der möglichst geruchsneutral ist. Und der muss auch zwischendurch mal wieder gelüftet werden, damit er wieder geruchsneutral ist. Und es werden lustige Hölzer verbrannt und dann wird halt daran gerochen. Was wurde da verbrannt? Wonach riecht es?
Ja.
Und was natürlich variiert, je nachdem, was du da nimmst, wo kommt das Holz her und wie alt ist es, wie wurde es gelagert und dann entstehen da halt andere Gerüche
raus. Das ist sehr, sehr interessant, weil...
Ein wenig wie Whisky-Verkostung heutzutage.
Wahnsinnig spannendes Spiel, ne?
Über den Geruchssinn wurde ja so kulturell wenig geforscht, weil du hast Schrift in Form von abstrakten Zeichen, die du über die Augen oder über das Gehör mitbekommst, dann alles, was so das Ästhetische beglücken soll, geht ja über das Auge oder über das Ohr.
Kulinarisch
ist dann nochmal was Spezielles, genau. Ne, Geschmack und Geruch, das ist jetzt akademisch nicht so aufgearbeitet, aber in Japan hast du da gerade auch in der Edo-Zeit oder so wirklich, wie sich da Expertenkreise bilden und Schulen dieses ganz verfeinert aufbereiten. Also das glaube ich noch mehr als hier im Westen, würde ich sagen.
Ja, aber das Thema ist tatsächlich sehr interessant. Ich habe auch mal einen Vortrag von ihm gesehen, wo er ein bisschen länger drüber reden konnte. Und Nee, das ist echt abenteuerlich. Also, wo ja, die da auch teilweise die Hölzer hergeholt haben, mhm, ne? Die sind ja teilweise weit gereist, also die Hölzer.
Keine Sorge, ja, Leute, ja, keine, ne? Sorge. Aber ich finde nur die Vorstellung ein bisschen merkwürdig, dass man sich da über so einen Kasten setzt und dann schnüffelt.
Weißt du? Ja, aber ich finde es nicht absurder als Teezeremonie.
Ich wollte gerade sagen, also,
kann ich auch nachvollziehen.
Wenn du heute einen Whisky trinkst, du riechst ja auch erstmal, dann guckst dir die Farbe an.
Ja,
das,
ja,
gehört ja alles dazu. Ich finde das
völlig. Ist genau das Gleiche,
ja,
genau.
Ja. Das ist eigentlich total albern, wenn man es, ja, von außen betrachtet. Richtig. Aber wenn man Experte ist und
ja,
die Unterschiede kennt.
Oder frag mal Experten für so Aromen oder so Aromagülle, ja, so Duftgedöns.
Davor, ja.
Wahnsinn. Also richtig, da habe ich halt keine Ahnung von. Ich kann sagen, riecht gut, riecht nicht gut. Aber
richtig,
ist halt schon spannend.
Nur man kann es wirklich kaum akademisch oder schriftlich festhalten und aufarbeiten. Das ist halt kaum möglich.
Ja,
das
halt, stimmt.
Im Gegensatz zu Musik zum Beispiel.
Das ist aber lustig, dass die Leute tatsächlich dann schriftlich festgehalten haben,
ja,
wie das jetzt gerochen hat.
Ja, da, ja, muss man ja ein eigenes System, ja, entwickeln, um das irgendwie vermittelbar zu, ja, machen.
Das Problem ist ja, dass es extrem subjektiv ist. Hm?
Ja, aber dafür hast du halt irgendwie 10, 15 Leute und die, mhm, diskutieren dann, wonach hat's jetzt gerochen? Dann schreibt's jeder auf und dann durch diese Schnittmengen so, wo,
ja, ja,
da kannst du dann schon viel rauslesen, glaube ich.
Ja, vielleicht.
Also finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Es klingt halt erstmal total bescheuert, aber eigentlich ist es total spannend. So, es kommt noch eine Frage. Alles Spiel?
Auch die Freudenviertel der Edo-Zeit blieben nicht unerwähnt. Oho, wo war denn das, das Freudenviertel in Edo? Na? Verdammt, ich hab's vergessen. Moment. Nee, ich hab's vergessen.
Wenn du es mir sagen würdest, wüsste ich auch sofort, aber jetzt fällt's mir auch nicht ein.
Ach, verdammt. Es kommt im Film Metropolis von Fritz Lang vor. Da gibt's nämlich so eine Szene und da wurde das Freudenviertel benannt nach jenem Freudenviertel aus der Edo-Zeit.
Hm.
Ach.
Ich weiß es nicht.
Jetzt werden wir zumindest die Überschriften der Folien wieder sehr merkwürdig und auch die Form.
Mhm.
Denn erst hieß eine Folie alles Spiel, Fragezeichen.
Ja.
Ein bisschen so wie.
In der nächsten Folie hat er dann mit der nächsten Überschrift das Ganze erklärt. Yep. YEPP, das war die Überschrift, ja, der Folie.
Ich finde das super.
Das macht doch Spaß.
Ja. Also ich kann auch Dozenten sehr gut verzeihen, wenn sie einfach mal so umgangssprachlichen
Quatsch
so ein bisschen zum Auflockern reinwerfen.
Ich weiß nicht.
Also ich kann damit sehr gut leben.
Ich finde es okay, wenn sie es sagen, aber nicht, wenn sie es auf die Folie, nee, als Überschrift schreiben.
Ich finde das okay. Ich finde es nicht so schlimm, wie zum Beispiel, wenn Studenten ihre Referate halten und dann zum Schluss irgendeine besonders niedliche Danke für eure Aufmerksamkeit Folie mit irgendwelchen,
Katze, ja,
mit irgendwelchen Tieren und so Kram einmal. Und da finde ich so ein Jep nochmal zum Abschluss ganz schön. Ja.
Das ist auch noch nicht der Abschluss.
Aber hier ging es noch um die Gleichsetzung von Geishas und Kodo. Hm?
Gleichsetzung?
Ja, Gleichsetzung, ja.
Wie kann man denn den Beruf quasi mit der... Das verstehe ich jetzt auch.
Na gut, das, was halt die Geisha tut, könnte man ja eigentlich alles als nach der vorherigen Definition als Spiel sehen. Aber eigentlich tut sie das ja, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also es ist für sie ja eigentlich Arbeit.
Du hast den falschen Blickwinkel, genau.
Sie ist eine Künstlerin. Ja, genau. Sie ist eine Künstlerin.
Ja, ja. Also wenn ich irgendwie vom Publikum, genau, ausgehe, ist das Unterhaltung, ja.
Ja, aber es ist Kunst und Künstlerin und kein Spiel.
Ist das Kunst, wenn sie den Kram nicht selber erfindet, sondern einfach nur nachspielt?
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist genauso wie im Orchester, da spielst du ja auch was nach, was irgendein Typ vor
100 Jahren
spielt.
Wer ist da der Künstler? Ist Mozart der Künstler, der es irgendwann geschrieben hat, oder der Typ, der jetzt die Noten nachspielt?
Beide. Da kommt jetzt drauf an, ob der Künstler... Gut, den Künstler, normal ist der Künstler, der kreativ etwas schafft. Und die Geisha macht das ja nicht, die wird ausgebildet.
Man könnte auch dem heutigen Orchester-Violinisten einfach sagen, dass er ein Handwerker ist.
Das ist ein lebender Apparat, ja, Handwerker kann man sagen, ja.
Nee, kann man nicht, denn Handwerker produziert.
Er produziert Musik.
Das kann ich nachvollziehen, aber er produziert nur in dem Fall wirklich, wenn es nachhaltig ist. Das heißt, es muss aufgenommen werden.
Und da ist so ein Punkt, wo man sagt, dass Musik als Kunst besonders wertvoll ist.
Wenn sie live aufgeführt wird.
Nee, weil sie eben nicht... zumindest lange Zeit nicht festhaltbar war. Mhm. Und dadurch nur diese Einzigartigkeit, was man auch beim Theater jetzt immer sagt, dass man durch die Einzige... Aber wir gleiten vom Thema ab, was war jetzt... Yep. Aber wieso ist Geisha und Kodo gleichgesetzt? Ich meine, haben die... Also,
weil es beide Spiele ist.
Es dient beides der Unterhaltung, das ist beides
Spiel. Ja, aber dann würde ich das von Gilcha als Person oder als Darstellerin weg vom spezifischer definieren als das Gilcha-Handwerk oder was?
Ich glaube, es geht hier viel mehr drum um den Besuch bei einer Gilcha.
Und den Besuch bei einem Kodo-Kai oder was?
Der Kodo war ja...
Kodo zu machen halt, ne?
Also, du kannst ja quasi das, was eine Gilcha aufführt, genauso genießen und beurteilen und besprechen, wie das Riechen am brennenden Holz.
Ja, natürlich.
Beides hat wieder Regelhaftigkeit, ist nicht notwendig und so weiter und so weiter.
Das, was die Gilcha für sich selber tut, ist für sie notwendig, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdient. Das damit wird es nicht als Spiel unbedingt definiert.
Ich werde halt nicht froh mit der Definition, weil aber das ist halt genau wie die Literaturdefinition. Ja. Alles ist Literatur.
Aber dafür wurde ja auch erwähnt, dass ja diese Definition durchaus kritisch betrachtet wurde.
Ja, genau, was je nachdem, was man, ne, klar. Ja,
ja. Okay. Aber wenn wir dabei bleiben, müssen wir halt den Besuch bei der Gilcha. So. Dann kann man das sagen, dann passt das.
Dann ergibt Sinn. Okay.
So. Zum Schluss ließ er überlegen, ob die Subkultur in der Gegenwart auch eine Parallelwelt der Spiele darstellen könnten. Und Zeitschriften nicht gleich Tradierung, Definition von Könnerschaft sein.
Moment, wieso sind eine Parallelwelt? Subkultur in der Gegenwart.
Naja, eine Subkultur, man könnte natürlich sagen, dass das, was du innerhalb der Subkultur tust, eigentlich im Prinzip Spiel ist.
Ne? Es ist nicht notwendig, es ist
Nee, das brauchen wir nicht nochmal. also, aber wieso ist es eine Parallelwelt? Ist doch dieselbe Welt, oder nicht?
Also, nee, aber du schaffst dir quasi eine Parallelwelt mit eigenen Regeln. Ne? Also, wenn du dich innerhalb einer Subkultur bewegst, dann funktioniert das ja anders, als wenn du dich in der normalen Realität bewegst.
Ja, aber das sind doch diese Kodo-Typen, genau.
Natürlich, also, natürlich.
Genau.
Ja, klar. Ja.
Darauf möchte ich hinaus, genau.
Ach so, okay.
Ja.
Quasi ist es nicht das Gleiche.
Genau. Und Zeitschriften, die das behandeln, die definieren quasi, wie das gemacht wird, was gut ist und so weiter. Ne, wenn du jetzt keine eine Cosplay-Zeitschrift hast, dann wird da gewertet, was sind die geilsten Cosplays des Jahres.
Mode vielleicht.
Und ich finde, das möchte ich noch gerne erwähnen, weil ich mich so ein bisschen in Otaku-Kreisen ja jetzt nicht so tief bewegt habe, aber an der Oberfläche gekratzt und einen sehr großen Unterschied festgestellt habe zwischen dem, was sich hier als Otaku bezeichnet und dem, was in Japan Otaku ist. Und zwar, und das gilt nicht nur für Otaku, sondern im Grunde für alles, jeder Mensch bildet sich in einer Nische und nicht allgemein. Das heißt, du redest mit einem Otaku, du denkst, so geil, kann ich über Anime reden? Nein, der mag nur RPGs und zwar nur auf dem Brettspiel. Oder der mag Militia oder eine Waffen oder so und findet das toll.
Ja.
Oder der findet Light Novels toll, mit dem kannst du dann aber nicht über die neuen Anime der Saison sprechen.
Richtig.
Also da gibt's, es ist nicht immer so extrem, aber es gibt wirklich diese Nischen, diese Fixierung auf Nischen hast du ganz, ganz extrem. Und die können dir dann alles sagen über den Geruch von bla 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 diesen Hölzern. Aber alles andere fällt wirklich dann aus dem Raster.
Ja, diesen Unterschied merkst du ja schon dann, wenn du jemanden beliebig fragst, so was für Musik magst du, und der dann sagt, alles. Und alles ist immer eine Lüge. Denn jemand, der alles sagt, der hat wahrscheinlich keine Ahnung von Doom Metal.
Richtig.
Der wird wahrscheinlich Doom Metal nicht mal als Musik definieren.
Ja. Grindcore, kennt ihr
bestimmt
nicht. Aber willst du dir vorstellen, dass es jemand gibt, der nur Doom Metal hört?
Ja, natürlich, gibt's ja.
Ja,
klar. Und klar, so Spezialisierungen gibt's, aber du kannst halt nicht alles kennen. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand pauschal sagt, ja, ich finde Anime ganz gut, und der guckt sich dann halt immer die neueren Sachen an, klar, dann kennt er sich da ein bisschen aus. Der hat aber für Nischen keine Ahnung.
Ja, ich finde diese sehr extreme Festlegung sehr interessant, und das ist auch was auf alle Menschen in Japan so eingeprügelt wird. Du hast deine Funktion, du stellst eine bestimmte Funktion dar. Und deswegen haben auch viele Menschen keine Meinung zu anderen Sachen. Nicht nur, weil sie doof sind, sondern weil sie sich denken, ich bin nicht der Experte, der berechtigt ist oder befugt ist, dazu was zu sagen.
Aber da ist ja auch wieder Sache, wo wir hier schon die Zeitschrift haben, du hast ja wirklich für jede Nische Anleitung.
Ja, es ist wahnsinnig interessant, was es für Zeitschriften gibt.
Wir haben ja hier deine Brillenmädchen-Modemagazine, die sich explizit an Frauen richten, die irgendwie Brillen tragen und ein bisschen belesen wirken wollen.
Ja.
Ne, das ist halt, das sollte in Deutschland keiner drauf kommen.
Ja.
Oh. Also, es gibt ja den guten Michaelis Pantelouris, heißt der, glaube ich, der derzeit für Übermedien auch seine Kolumne schreibt über Magazine. Und Das letzte, jetzt frei verfügbare von ihm, ist eine Besprechung eines Magazins, das sich ausschließlich damit befasst, wie man Platten, also Schallplatten, Schränke aufbaut, wie man die Platten darin anordnet und was Platten überhaupt so gut macht. Das ist ja genau sowas, ne?
Ja.
Aber also, das gibt's auch in Deutschland.
Ja, da sind wir wieder bei einer anderen Sache, die wir euch schon mal angedacht hatten, dass wir irgendwann mal Zeitschriften besprechen sollten.
Ja.
Ich habe zum Beispiel ja auch noch, was ich schon längst vorstellen wollte, eine deutsche Zeitschrift über koreanische Popkultur. Was auch ganz spannend ist, die vor allem viel besser und seriöser ist, als ich es erwartet hätte.
Und da muss ich wieder als Kritikpunkt einfügen, wie im vorigen Compendium, im vorigen V-Kritik, da haben wir über Trends gesprochen. Und was wir hier in der Japanologie oder was unsere Dozenten machen, die nehmen sich dann eine Zeitschrift, ne, und schauen dann, wo das der Gyaruo, also der, sagen wir mal, sexuell aktivere, extrovertierte Männertyp.
Ja, das hat ja auch vor allem auch noch
eine konkrete Mode- und Erscheinungsform.
Genau, das ist ja alles klar definiert.
Nur das ist nur eine winzige Nische von tausenden Nischen auf diesem gigantischen Zeitschriftenmarkt. Und das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, weil wenn es so wäre, dass diese Gyaruo wirklich die dominierende, das kann man ja gleich nachforschen, oder wirklich die herausstechende Gattung wäre, für die sich so viele junge Menschen interessieren, das ist halt nicht der Fall.
Ja klar, aber ich meine, wenn du dich da wissenschaftlich mit befasst, musst du irgendwie ein Thema eingrenzen. Und ich glaube, der Dozent,
auf den
du
hier spielst,
der hat ja dann konkret das genommen und das im Vergleich. Also er hatte da die Men's Egg, die es leider nicht mehr gibt und die im Vergleich mit der Chucky Chucky, die halt sich auf die guten Pflanzenfresser komplett bezieht. Und da musst du dich halt irgendwie eingrenzen auf irgendeinen Bereich.
Nur die Sache ist immer, nur weil es etwas in Japan gibt und in Japan gibt es alles, kann man darüber nur sehr schwer oder man muss es schon gut begründen, wenn man da einen gesamtgesellschaftlichen Wert dran erkennen will.
Natürlich, das ist auch ein bisschen so, wenn sich jetzt ein Japaner hinsetzen würde und über deutsche Modelleisenbahnzeitschriften seine Doktorarbeit schreiben, weil da darfst du nicht daraus schließen, dass in Deutschland alle Leute von Modelleisenbahn begeistert sind.
Genau.
Ich meine, Modelleisenbahn sind cool, aber ich habe keine.
Wenn ich das als Laie in den Vorlesungen höre, denke ich immer, das ist jetzt der Soshoku Keidanshi, das war so das der Begriff, der wirklich das kollektive Bewusstsein der Japaner.
Das ist, glaube ich, generell ein Problem in unseren Vorlesungen. Ich weiß nicht, ob es nur in unseren ist oder überall, wahrscheinlich eher überall, dass sich halt die Dozenten auch sehr darauf konzentrieren, wo ihr Forschungsbereich liegt.
Ja.
Und darüber hinaus jetzt nicht unbedingt. Ja, er hat jetzt hier seine Duftzeremonie gemacht.
Ich meinte allgemein die Vorlesung.
Ja, klar, die ganze
Vorlesung. Hervorragend rein, ne?
Also wir hatten ja schon die ganzen von Frau Zwirbelbart. Die ganzen Sachen. Und du hast halt gemerkt, in dem Moment, wo wir auch nur annähernd ihr Fachbereich, den Fachbereich gestriffen haben, wurde es gleich viel besser.
Viel ist relativ, aber.
Ja, viel besser heißt ja nicht, dass es gut war, sondern dass es vor allem vom Bodensatz sich abgehoben hat.
Ja, natürlich, das ist klar, dass jemand sich mit seinem Forschungsthema beschäftigt, dass er darin gut ist.
Klar.
Ich meine, ist das Thema an sich oder die Wahl des Themas an sich.
Es wirkt dann aber halt auch gleich so, dass dann dieses Thema wahnsinnig wichtig wäre.
Genau.
Das darf man halt nicht falsch interpretieren. Es ist halt einfach das Thema, mit dem sich der Dozent dann gerade auskennt. Mhm. Ne? Das heißt ja nicht, dass dann Japan generell so ist.
Mhm. So, wollen wir zurück. Wir haben nicht mehr viel.
Ja.
Wir haben eigentlich...
Können wir erstmal noch mal was trinken?
Ja, was wollt ihr denn?
Durstig.
Wollen wir das
ist witzig.
Apfel, Mango, Maracuja direkt gepresst, 100% direkt Saft von Solevita.
Ja.
Du wirst halt keinen Dozenten, wenn du das jetzt ausschenkst, du wirst halt keinen Dozenten finden, der sagen, ja, mein Thema ist eigentlich total irrelevant und interessiert in Japan keine Sau. Außer so ein paar komische Typen, die sich noch vor 200 Jahren zum Dufttreffen hier versammelt hätten. Ja.
Ja.
Ich hoffe, es lässt sich hier vernünftig einschenken. Also, ich bin noch nicht ganz sicher.
Mich stört das immer so ein bisschen, weil ich denke, wo ist der Wert meiner Forschung? Ich hadere da immer noch ein bisschen mit mir selber.
Ja.
Und ich frage mich, wenn du an der Uni arbeitest, ob du dann noch diese Zweifel hast oder ob du das komplett über Bord geworfen hast.
Du musst es einfach so sehen, wenn deine Forschung im schlimmsten Fall völlig unnütz und bizarr wirkt, dann kannst du immer auch einen IG-Nobelpreis kriegen.
Weil die gar nicht so bizarr sind, aber das ist vielleicht eine andere Sache.
Ja, also die haben ja auch als Voraussetzung etwas, dass die Arbeiten im ersten Moment merkwürdig wirken müssen, aber später sich irgendwie einen Mehrwert bei genauerem Nachdenken erschließen lassen. Schön finde ich aber auch die Vorgabe, dass es Dinge sein müssen, die jetzt einmal experimentell oder so erforscht wurden, dass man es aber nicht wiederholen kann oder es nicht wiederholt werden sollte. Also ich glaube, dieses Jahr gab es zum Beispiel einen Preis dafür, dass sich jemand als Ziege verkleidet
genau.
als Ziege gelebt hat.
Genau. Ne? Sinnvoll dagegen sind so Dinge wie damals, als der Typ untersucht hat, warum Spaghetti, wenn man sie so und so bricht, immer in mehr als zwei Stücke zerbrechen. Mhm. Das ist schon sinnvoll.
Ja, jemand hat auch erforscht, wie du deinen Keks, also wie du berechnen kannst, die Zeit und den Winkel, wie du den Keks in den Kaffee tunken musst, damit er sich perfekt vollsaugt, aber nicht abbricht.
Richtig. Ja.
Oder auch die wichtige Frage, warum niedrigrangige US-Militärangehörige öfter von Getränkeautomaten zerquetscht werden als Offiziere.
Wahrscheinlich einfach, weil sie häufiger die Automaten verwenden.
Nee, einfach aus dem Grund, dass sich unter denen herumgesprochen hat, dass wenn man den Automaten in einem bestimmten Winkel ankippt, dann ein Getränk rauskommt, ohne dass man bezahlt hat. Und den Offizieren ist das natürlich scheißegal, weil die einfach das Geld reinschmeißen und ihr Getränk kriegen.
Die haben das Geld, ja.
Ja, ja, super.
Ist übrigens stark Maracuji.
Zurück zur Kulturgeschichte Japans.
Ja, Fazit brauchen wir noch, oder? Oder fehlt noch was?
Ich war nicht da.
Nee, ich glaube sonst.
Aber du hast ja hier was erlebt.
Ja, wohl.
Hat dir das, was du hier erlebt hast, ein bisschen gefallen?
Ja, tatsächlich, also was war das?
Kodo.
Kodo war mir kein Begriff. Überraschend tut es mich nicht, aber ich finde es natürlich super, dass es sowas gibt. Ich würde es, also wenn das Überthema Spiel ist und er als eine Nische dann diese Connoisseur-Treffen da von Hobby-Duftforschern nimmt. Ich finde, das ist nochmal eine andere Kategorie. Die werde ich da nicht in die Überkategorie Spiel packen. Und das stört mich so ein bisschen. Weil da würde ich eher genauso, also wie in diese Clubkultur, in dieser Dojinshi-Kultur, da die Gleichgesinnte treffen sich und
Ja, da sind wir halt bei dem Punkt, dass er das alles als Spiel definiert. Genau. Aber das ist halt die Frage, wie man mit der Definition
kommt. Genau.
Fürs Fazit würde ich da wieder auf das hinaus wollen, was ich am Anfang ansprach, und zwar, dass ich Unterhaltung eigentlich einen besseren Begriff finde. Mhm. Und zumindest in dem Sinne.
Ja. Kann man so sagen. Aber ich finde es insgesamt, er hat es vernünftig definiert. Er hat sich an die Definition gehalten. Das hat alles in sich schon ganz stimmig gepasst und ich würde es ähnlich sehen wie beim letzten Mal. Mhm. Er hat es auf jeden Fall besser gemacht als manch anderer Dozent.
Ja, es geht auch besser.
Ja.
Wir haben angeführt, wann und wie. Ja. Und ich habe es hier nochmal geschrieben.
Wird er es denn erfahren? Gibt es am Ende eine Evaluations... wir bekommen ja immer so Dokumente, wo wir dann
schreiben. Es gab eine, genau.
Die haben wir auch schon besprochen.
Richtig, und die ist auch schon hochgeladen.
Mhm. Wunderbar, es muss ja ankommen.
Eine halbe Stunde, ne?
Ja, also ich glaube. Aber so im Prinzip war das ja eigentlich ganz ordentlich. Und wenn man halt bedenkt, dass das seine erste Vorlesung immer noch ist, dann schlägt er sich ganz makab.
Sehr gut.
Ja.
Dann sind wir durch für heute.
Ja, wundervoll.
Jo.
Dann macht's gut und bleibt kritisch.
Tschüss.
Tschüss.